Gerhard.
Ja. Wir wollen auch miteinander danken. Herr Jesus, wenn wir hinausschauen, dann scheint die Sonne, dann grünen die Wälder, Bäume. Wir atmen die Frühlingsluft ein. Wir sehen einfach etwas von deiner Herrlichkeit, die doch so vergänglich ist. Und wenn wir deine Herrlichkeit betrachten, die so vergänglich ist, wie wunderbar muss deine Herrlichkeit sein, die in die Unendlichkeiten hineinreicht. Du weißt, Herr Jesus, wir sagen das an dieser Stätte immer wieder, dass die Leiden dieser Welt nicht wert sind der Herrlichkeit, die du uns bereitet hast, bereits schon bereitet hast. Wir wissen das. Und doch müssen wir es einander immer wieder sagen. Und wir wollen dir danken, Herr, dass wir uns begegnen dürfen. Wir Belasteten dürfen einander begegnen mit dieser Wahrheit, die wir einander zusprechen. Kraft deines Heiligen Geistes, Bruder, Schwester, die Leiden dieser Welt sind nicht wert der Herrlichkeit, die auf dich wartet. Du weißt, Herr Jesus, ich denke jetzt an einen Bruder, der hier ist. Und ich bitte dich, dass du diesem Bruder in ganz besonderer Weise diesen Zuspruch gibst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch diese Stunde segnest, dass du uns geistig und geistlich erfrischst mit der Botschaft, die wir hören werden. Amen. Amen. So, jetzt darf ich noch der Gerhard. Gerhard? Kringe, Kringe.
Aber jetzt schnell, dann ist er erledigt. Wolltest du?
Ja, wir haben hier unseren lieben Bruder Johannes Ullmann schon einige Male gehört, heute Morgen wieder und heute Abend gibt es eine Fortsetzung. Wer darüber hinaus ihn doch 6-mal hören möchte, hat dazu Gelegenheit, nächste Woche ab Donnerstag bis Sonntagmittag bei einem Geschwistertreffen in Holzhausen, Heiger Burbach, am Beginn des Siegerlandes. Dort treffen wir uns im Blaukreuzheim mit Johannes Ullmann. Und die Tagung steht unter dem Motto, die Zeit zu erkennen, dass die Stunde da ist. Er spricht dort über 6 Themen. Die Zeit, was ist das? Der Tag ist nahe herbeigekommen, durch Katastrophen zum Ziel. Gott erfüllt sein Wort. Vom rechten Sehen, was hat den Vorrang? Und wir alle. Wir haben also noch 5 Zimmer frei. Wer hier kurz entschlossen Interesse hat, der darf sich bei mir melden. Das müsste allerdings dann bis Samstag geschehen. Dankeschön.
Meine lieben Brüder und Schwestern, das Thema für heute Morgen, das All ist aus Gott. Kürzer und präziser könnte ein Bauherr und Architekt das Vorhaben eines Unternehmens nicht beschreiben. Das All aus, durch und zu Gott. Der Text, der zugrunde liegt, steht in Römer 11, 36. Römer 11, Vers 36. Und das ist eine fundamentale Grundlage mit einer für uns fast nicht vorstellbaren Aussage. Wir dürfen heute Morgen einen Blick weit, weit zurück denken, einen Blick in die Vergangenheit, einen Blick in die Uranfänge des Universums, einen Blick hinein in einen Zustand, wo es noch keinen Kosmos und auch keine Zeit gab. Es ist aber auch ein Wort, wo wir eine wunderbare Zielangabe, eine Vollendung aller Wege Gottes mit dem gesamten Schöpfungsall sehen. Und in diesem nicht nur globalen, also was die Erde umfasst und angeht, sondern einen universalen, einen allumfassenden Geschichtsablauf, haben wir also dann auch mit unserem kleinen Lebensratius eine grandiose Bestimmung. und soll dieses Zeugnis heute Morgen nicht zu einem Höhenflug anregen, sondern wir werden von den göttlichen Aussagen seiner Liebesplanung so überwältigt, dass auch die Dinge im Ablauf des Alltages von oben her ihre Wertigkeit und auch ihre Priorität als ihren Stellenwert erhalten. Deshalb wiederhole ich oft den Satz, nur vom Himmel her, von der göttlichen Offenbarung aus, ist es möglich, auf der Erde richtig leben zu können. Sonst bleiben wir ein Leben lang Gefangene einer von einer Finsternis beherrschten Welt und sind ganz arme Erdenwürmer. Den Hintergrund dieses Textes möchte ich gern mit einer Skizze hinterlegen. Das All ist aus Gott, durch ihn und zu ihm hin. Sie sehen also diese Darstellung in 7 Kreise. 1, das All in Gott. Dann die Herausstellung seines Sohnes, mit seinem Sohn die Schöpfung. Und dann haben wir eigentlich noch einmal einen Schnittpunkt, einen Neubeginn oder auch die tiefste Stelle dieses, die wir in der Heilsgeschichte finden, die Fleischwerdung des Sohnes. Und dann wiederum das hinauf, als erste die Gemeinde, dann läuft es über Israel zu den Nationen, hinein in die Schöpfung, die unsichtbare Welt, bis dann alles wieder hineingestellt ist in Gott. 7 Stationen werden eigentlich von der Aussage in Römer 11, 36 zusammengehalten. Und keines davon kann außerhalb existieren. Das All trat in Gott durch Christus ins Dasein. Mit ihm begann die Schöpfung des Raumes, der Materie und der Zeit. Auch wenn die Schöpfung Gottes zunächst eine Darstellung des Schöpfers war, stellte sie doch durch den Eintritt der Sünde einen großen Herrlichkeitsverlust dar. Die Schöpfung wurde ohne zu fragen in die Vergänglichkeit hineingestellt. Mit dem Beginn der Schöpfung ging es eigentlich hinab, hinunter, bis er selbst, sein einzig gezeugter Sohn, als fluchbeladenes Opfer den Tod am Kreuz erlitt. Das war also die tiefste Stelle und zugleich auch die dunkelste Stelle im ganzen All. Aber durch die sieghafte Überwindung des Todes schuf Gott mit der Auferstehung seines Sohnes die Grundlage, damit alles wieder zurück zu ihm, damit das All wieder hinauf und hinein gelangen kann in das Herz und in die Herrlichkeit Gottes. Die Zeichnung, die können Sie also dann am Ausgang hier mitnehmen. Und dabei können Sie beim Bibellesen noch manche Stelle hineinschreiben. Das ist also nicht vollständig. Und es ist also eine große Freude, wenn wir dann mit dem Bibellesen auch ein klares Bild bekommen. Mal auch einen Rahmen und wir einen kleinen Durchblick haben von den Ausgängen, die in Gott liegen und die Vollendung, die in ihm wieder zurückkehrt. Ich wünsche also bei dieser Beschäftigung viel Freude und Gewinn. Aber bevor wir uns diesem Thema zuwenden, das All aus Gott, möchte ich 2 Begriffe noch klären. Das ist sehr wichtig. Bevor wir uns mit dem anderen unterhalten, müssen wir klar werden, was versteht der andere unter dem Begriff? Glaube, Rettung, Erlösung, Versöhnung. Das ist wichtig, sonst treten wir stundenlang aneinander vorbei. Das Erste, worüber wir nachdenken wollen, ist der Begriff Gott. Das ist wohl hier unter dem Geschwisterkreis kein großes Problem. Da gibt es keine großen Diskussionen. Er ist der Einzige, der ewig Seiende, der Allerhöchste, der mit niemand verglichen werden kann. Es herrscht ja unter den Gläubigen oft die Vorstellung, hier ist das Reich Gottes, der Thron besetzt mit Gott, dem Vater, und dann haben wir daneben das Reich der Finsternis, auch ein Thron, darauf sitzt Satan. Und beide kämpfen nun, damit sie die meisten von den Erdbevölkerungen auf ihre Seite bekommen. So ist das nicht. Überhaupt nicht. Er ist der einzig eine. Jesaja 46, 9 bis 10 heißt es, gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und keiner wie ich, der ich von Anfang das Ende festsetze und verkündige von alters her, was noch geschehen wird, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und meinen Willen werde ich unter allen Umständen vollführen. Da machen wir einen Punkt und schreiben eine Parallelstelle hinein, 1. Timotheus 2, Vers 4. Nämlich, da steht, dass Gott will, dass alle nicht geholfen. Liebe Geschwister, Gott ist keine Lebenshilfe, ist kein Wohlfahrtsunternehmen. Hier steht Soter, Rettung. Rettung bedeutet aus der Finsternis in das Licht hinein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis, das ist Lebensvermehrung, das ist Lebenseinheit, zur Erkenntnis der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Das ist der Sohn. Es geht nicht nur um ein Wissen, sondern dass alle Menschen lebensmäßig zusammengebunden werden mit Christus, der Wahrheit. Er will, er wünscht es nicht nur. Viele sagen, ja, das ist der Wunsch unseres Gottes und Vaters. Schön wäre es, wenn es so werden würde. Machen wir also einen Bund in Jesaja 46 und schreiben dann hin. 1. Timotheus 4, Vers 10. Mein Ratschluss soll zustande kommen und all meinen Willen werde ich vollführen. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe meinen Plan gemacht. Ich habe alles entworfen und werde es auch ausführen. Liebe Geschwister, mit diesem Zeugnis ist doch schon alles geklärt. Warum fragt man dann noch? Hinterfragt Gott, ob er das Vermögen hat, das, was er geredet, gedacht, geplant hat, auch hinauszuführen vermag. Oder wir nennen Jesaja 14, Vers 24, 26 bis 27. Jahwe, der Heerscharen, hat geschworen. Amen, wahrlich. Wie ich geschworen und gesprochen habe, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande kommen. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Denn Jahwe, der Heerscharen, hat es beschlossen. Und wer wird in der Lage sein, es zu vereiteln? Fragt der Prophet. Wer? Seine Hand bleibt ausgestreckt. Wer könnte sie zurückbiegen? Wer könnte es? Er, unser Gott, ist uneingeschränkt. Er ist souverän und an keine Grenzen gebunden. Denn alles, was er will, das tut er ja auch. In den Himmeln, auf Erden, unter der Erde, im Meer und in allen Tiefen. Ich frage einmal, hat jemand dagegen etwas einzuwenden? Nein, schön. Ja, sagt ihn doch. Nein, wir haben nichts einzuwenden. Wir sind völlig überzeugt, voll gewiss, dass wir einen Vater im Himmel haben, der das Vermögen hat, das, was er gesprochen hat, auch hinauszuführen vermag. Paul?
Wir können auch gar nichts einwenden. Wir vermögen nichts dagegen einzuwenden. Weil das so ist.
Also eine gute Antwort. Das ist eine gute Antwort.
Aber die meisten sind doch dagegen. Auch Gläubige sagen, wenn der Mensch nicht will, kann Gott nichts tun. Das ist schlimm.
Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Und wir finden darauf keine Antwort. Wirklich, wir finden darauf keine Antwort. Und wir leiden so sehr. Diese Liebe Gottes, die uns überwunden hat, die uns das Bild des Vaters bekannt gemacht hat, so tief in unserem Inneren hineingeprägt wurde, für uns ist es nicht zu beantworten, dass unser Bruder neben der Bank keinen Zublick hat. Ich kann darauf, ja, soll ich Ihnen eine Antwort geben nach 35 und 40 Jahren Überlegens, darauf nur eine Antwort geben, ja. Entweder der Bruder ist geistlich zurückgeblieben, er ist dort stehen geblieben, im Kind, Kindesstadium, Säuglingsstadium. Und ein Kind kann die Gedanken der Eltern nicht denken. Nicht wahr? Geschäftsunternehmer, wenn da der kleine Joachim 2 Jahre ist, Achim, und du hättest ihm gesagt, mein Unternehmen wird so und so geplant, das habe ich vor, das wird ausgeführt, ich habe so vieles noch in meinem Herzen. Ja, der Achim wird gesagt haben, mein lieber Babi, kauf mir lieber ein Eis. Oder, ich habe es manchmal so verdeutlicht, der 18-jährige Sohn wird vom Vater zu sich gerufen in sein Zimmer und dann öffnet er einen Tresor, wo noch niemand hineinschauen durfte. Alle seine Liebesgedanken und Planungen des Vaters liegen dort unter Verschluss und ruft seinen 80-jährigen Sohn von draußen, 18-jährigen Sohn, ja, 18-jährigen Sohn von draußen und will also sein Herz auch mit diesen Gedanken füllen. Und nachdem der Vater ihm alles gesagt hat, sagt der Sohn, Papi, lass mich, ist groß und schön, lass mich lieber wieder hinausgehen mit den anderen im Sandkasten Backe, Backe, Kuchen spielen. Wir lachen drüber. Liebe Geschwister, wir lachen drüber. Aber in der Tat ist es so. Es gibt so viele Kinder Gottes, die können diese Gedanken nicht denken, weil sie Kinder geblieben sind. Und wenn Ströder damals gesagt hat, die meisten Kinder sterben in den Windeln, dann muss ich sagen, ist das eine große Gottpassion. Die Passion Gottes ist mit dem Kreuz Christi nicht zu Ende gewesen, sondern er leidet viel mehr. Und wie leiden Väter, Mütter, wenn ihre Kinder auf ihre Gedanken des Herzens nicht eingehen? Es ist also ein riesengroßer Unterschied zwischen Gott und uns und dem Bild des Menschen. Aber ich sage, Menschen sind zurückgeblieben. Das liegt aber im Gehorsam oder im Ungehorsam begründet. Und das andere ist, oder der Betreffende steht außerhalb der Gemeinde. Ich habe also auf diese Frage, warum bei den einen kein Durchblick zu finden ist, nur die beiden Antworten, entweder zurückgeblieben durch Ungehorsam, durch falsche Verkündigung, durch die Macht der Tradition oder er steht außerhalb der Gemeinde.
Darf ich da was sagen?
Bitte.
Ich meine aber auch, dass Gott für jeden Menschen seine Zeit hat. Also ich habe es erfahren dürfen, ich bin viele Umwege im Glauben gegangen. Gott war immer an meiner Seite, das erkenne ich hinterher jetzt mit ganz, ganz großer Freude. Und der Zeitpunkt, als ich zum Glauben kam, wiedergeboren wurde, war erst vor 12 Jahren. Also im Alter hat Jesus mir die Gnade geschenkt, dass ich endlich seinen Rufen mal hören konnte, das längst da war, aber meine Ohren waren noch verschlossen. Für mich war es Gottes Zeitpunkt.
Das stimmt, dass Gott sich nicht jeden gleich offenbart, aber ich verwehre mich, dass diese Botschaft nur für einen Exklusivkreis gedacht ist. Also, dass Gott noch einmal Selektion in der Gemeinde macht, noch einmal ein Haarschlag, das ist von der Schrift nicht abgedeckt. Auf das alle zu erfassen vermögen, alle Heiligen, dass wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes, damit wir alle erfassen, die Tiefe Gottes und seiner Gedanken. Das ist also kein Privileg für die Leute, die hier sitzen oder woanders sind, sondern das ist von Gott in seiner Liebe für ein jedes Glied an dem Leibe des Christus zugedacht. Der Zeitpunkt ist unterschiedlich, sicherlich.
Da hat sie halt, was sagen Sie dazu? Also hat Gott die Welt geschickt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Was sind mit denen, die nicht an ihn glauben?
Ja,
oder geht hin, ihr verflucht in das ewige Feuer, das bereitet es den Teufel.
Ja, das erste Wort, wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Wer ihn nicht glaubt, wird umkommen oder verloren sein. Solange ein Mensch nicht an ihn glaubt, ist und bleibt er verloren. Das ist eine Tatsache. Aber wir wissen von der Schrift, dass alle Knie sich willig beugen und die Zungen bekennen werden, der ist Herr. Das ist also verbunden mit Glaube, mit Lebenszeugen. Solange ein Mensch nicht an ihn glaubt, ist er verloren und bleibt der Zorn Gottes über ihn. Das ist eine ganz klare Aussage. Und ich komme also heute Abend nochmal darauf zu sprechen, dass der Weg hin zum Ziel, hinein in das All, nicht ohne Gericht verläuft. Auch der Feuersee hat seine Existenz. Aber wer aus dem Feuersee eine nie endende Ewigkeit macht, der hat die Schrift und Gottes Herz nicht verstanden. Weil nur das Leben Gottes Ewigkeit besitzt und nicht Gericht, was in die Zeit hinein verordnet wurde, weil es Sünde gab und alles, was einen Anfang genommen hat, hat auch ein Ende. So auch das Gericht und die Hölle. Aber davon später, heute Abend. Ja, deshalb, wir waren von dem Gott ausgegangen, der das Vermögen hat, alles, was aus ihm herausgetreten ist, auch wieder in ihm hineingeführt wird. Und dann sagt er, ich habe am Anfang schon alles gesehen, wie das wird. Und ich muss sagen, wenn ein Gott das Vermögen hat, am Anfang schon zu sehen, dass seine Schöpfung aus seinen Händen läuft, dann ist es für mich ein Verbrechen, wenn er hätte diese Schöpfung so geschaffen, ohne sie wieder ins Leben zurückzuführen. Verstehen wir, was das bedeutet? Er hat alles gesehen, auch das Unheil, die Sünde, das Verderben. Und wenn dieser Schöpfer nicht am Anfang alles durchgerechnet hat, wir kommen ja darauf noch zu sprechen, dann war es für mich ein Verbrechen, ein Haus zu bauen, ein Schöpfungshaus, was er nicht vollenden vermochte, weil der Wille des Geschöpfes eben ihm immer wieder stand. Deshalb sagt ja auch Paulus in Epheser 1,11, er wirkt alles. Oder er ist im ganzen Universum der alles Bewirkende, der das Vermögen hat, dass ihm alles dienen muss und wird. Und aus diesem heraus ist er auch der, der die letzte und gültige Verantwortung über alles hat, was in der Schöpfung läuft. Ist das eine gewaltige Aussage über Gott, der unser Vater geworden ist? Liebe Geschwister, lassen wir uns doch diese Wesenszüge unseres Vaters im Himmel nicht verdunkeln und zerfetzen von den vielen frommen und religiösen Menschen unserer Tage. Und der zweite Wortbegriff, Gott, All. Was ist All? Was ist All? Was hängt mit dem Begriff All oder alles zusammen? Was verstehen wir darunter und was beinhaltet dieser Ausdruck? Müssen wir bei diesem Begriff differenzieren? Müssen wir welche hinaustun, weil sie nicht hineingehören? Die Antwort lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 27. Denn das All hat Gott den Füßen seines Christus untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass das All ihm untergeordnet sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All unterordnen wird. Es gibt also bei der Beantwortung, wer zum All gehört, eine einzige Ausnahme. Eine einzige Ausnahme. Und das ist nicht Satan. Das ist er selbst, steht hier in der Schrift. Das ist die einzige Ausnahme von dem Begriff das All oder die Alle. Alles andere hat von ihm her seine Existenz, nicht nur das Licht, liebe Geschwister, und das Leben, sondern auch die Finsternis und der Tod. Gott war am Uranfang alles in sich selbst. Und weil er in seinem Wesen Liebe ist und die Liebe nicht allein bleiben kann, zeugte Gott aus sich heraus den Sohn. Das ist also die erste Offenbarungsstufe, die erste Offenbarungsebene, die wir im Worte Gottes aufgezeichnet finden. Wir haben in diesen Tagen ja oft davon gehört, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist also der zweite Kreis. Gottes Wesenhaftigkeit, Glanz und Herrlichkeit vervielfältigt sich nun in seinem Sohn. Er ist der Abglanz, das Strahlbild oder die wirkliche Ausstrahlung des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene, der einzig Gezeugte vor aller Schöpfung. Das ist ein sehr wichtiger Ausspruch. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Da steht bei unserer Übersetzung der eingeborene Sohn. Das ist ein ganz dummes Deutsch. Eingeboren. Als junger Mensch habe ich immer gedacht, das hängt mit den Ureinwohnern von Afrika. Die waren eingeboren. Ich hatte einfach keinen Zugang zu diesem Wort. Bis ich dann nachschlug, Mono ist eins, Genes, einzig gezeugt. So, der einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß war, der hat ihn uns bekannt gemacht. Er war zuvor, vor seinem Heraustreten, in dem Schoße des Vaters. Der Sohn war gezeugt vor aller Schöpfung. Das bedeutet also, dass erst mit der Zeugung des Sohnes an eine spätere Schöpfung gedacht werden kann. So lesen wir ja in Sprüche 8, 22 bis 30. Jahwe besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken von jeher. Ich war eingesetzt vor den Äonen. Das heißt, bevor die Zeit geschaffen wurde, von den Anbeginn, den Uranfängen der Erde, ich war geboren, nicht geschaffen. Und was ist der Unterschied zwischen geschaffen und Zeugung und Geburt? Ich weiß nicht, wer das Bild gebraucht hat. Ein talentierter Künstler hat von seinem Sohn in Stein das Ebenbild gemeißelt. Fantastisch. Eine wunderbare Gestaltung. Das hat er geschaffen. Jetzt geht die Tür auf, jetzt kommt sein Sohn in Wirklichkeit herein. Zwischen dem in Stein gemeißelten Ebenbild und das wahre Abbild besteht doch ein ganz großer Unterschied. Schöpfung ist gebaut, gemacht. Ich war geboren, nicht geschaffen. Als die Fluten der Tiefe und quellenden Wasser noch nicht gab, ich bin geboren worden, ehe die Berge eingesenkt wurden, noch vor den Hügeln war ich geboren. Als er die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte und die ersten Schollen des Erdkreises, als er die Himmel bereitete, war ich schon mit dabei. Als er das Himmelsgewölbe absteckte und über der weiten Urflut, als er die Wolken oben aufhängte, als er die Quellen aus den Fluten der Tiefe mit Macht hervorbrechen ließ, als er dem Meere seine Grenze setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundpfeiler und Fundamente der Erde festlegte, da war ich sein Vertrauter, sein Werkmeister und Künstler alle Zeit ihm zur Seite. Mit dieser Gottestat, der Herausstellung des Sohnes, begann dann später der Zeitlauf der Weltschöpfung. Das wäre also dann der dritte Kreis, Raum, Materie, Zeit, Schöpfung. Johannes 1, 1 bis 3, am Anfang war das personifizierte Wort. Und das Wort war bei Gott und alles, was dann als Schöpfung geschaffen wurde, das wurde durch das Wort, den Logos, den Sohn, gebildet, geschaffen. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines in die Existenz gestellt. 1. Mose 1, im Anfang, fragen wir zurück, wer ist der Anfang? Wer ist der Anfang? Wer ist das O? Wer ist der Ursprung? Das ist der Sohn. Ich bin der Erste. Im Anfang schuf Gott die Himmel und alle geistlichen Obrigkeiten. Er schuf nicht nur die Himmelsheere, die Galaxien mit ihrer Bewohnerschaft. Er schuf auch eine Erde. Und ich möchte dazu noch das Zeugnis aus Kolosser 1, 15 sagen, wie geschrieben steht, er ist der einzig Gezeugte aller Schöpfung. Denn durch ihn ist das All, das Universum erschaffen worden, das in den Himmeln und das auf Erden Sichtbares, die sichtbare Welt und die für uns unsichtbare Welt. Es seien Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Autoritäten und Gewalten. Alle Dinge, das All, ist durch ihn, für ihn geschaffen und er ist vor allen. Das heißt, das All besteht zusammen durch ihn. Er hält von ihm seine Abhängigkeit und sein Bestehen. Liebe Geschwister, können wir uns in diesem gewaltigen Zeugnis mit hineinstellen? Kann der Geist Gottes uns mit hineinnehmen, dass wir erkennen, unsere gesamte Lebensexistenz ist keinem Zufall, keinem blinden Zufall überlassen, sondern durch den Ausspruch seines Wortes ist auch unsere persönliche Lebensgeschichte darin mit verankert. Liebe Geschwister, wenn das wahr ist, dass das All, das ganze Universum aus Gott seine Existenz bekommen hat, dann ist auch unser oft kleines, bedeutungsloses Leben mit all den Schwächen, mit den Niederlagen, mit den Bedrückungen in diese Bestimmung mit hineingestellt. Dann weiß ich auch, dass mein Leben und all das, was mich umgibt und mit mir abläuft, keinem blinden Zufall überlassen bleibt. Dann weiß ich auch, dass keine einzige Zelle in meinem Leben ohne sein Ja machen kann, was sie will. Das heißt also, Krebs ist eine Zellwucherung, die sich nicht mehr an meinem Organismus hält. Die machen, was sie wollen. Sie sind dem nicht mehr untergeordnet. Ja, das alles, was also mich umgibt, was ich tue und mache, dass das alles unter der Zielsage, der Zielaussage und dem Ja Gottes steht. Wir sind nicht nur in dem gewaltigen Programm, das All ist aus Gott, durch ihn und zu ihm hin, ein Gedanke Gottes, sondern, liebe Geschwister, wir sind neben seinem Sohn, heute und jetzt, das Kostbarste, das Teuerste, das Wertvollste, was es überhaupt im ganzen Universum gibt. Neben seinem Sohn, Sohn zu sein. Sohn zu sein. Das Kostbarste. Oder ich denke an Offenbarung 4, Vers 11. Da heißt es, du bist allein vertrauenswürdig, unser Herr und unser Gott zu nehmen, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast das All erschaffen und um deines Willens wegen hat alles seinen Bestand und ist das All erschaffen worden. Keines, verstehen wir, keines kann unabhängig von ihm existieren. Um seines Willens wegen ist alles da, was wir sehen und nicht sehen, alles. Auch die Widersprüchlichkeit in dem All, auch die Finsternis, der Tod und das Verderben. Nichts ist sinnlos in dieser Welt. Das können wir nur so sagen, weil wir um die Zielbedeutung alles wissen, wo es hinläuft. Sonst könnten wir es nicht sagen. Wer erkennt in diesem grauenhaften Unfall in Celle, wer erkennt da die letzte gültige Verantwortung? Wer erkennt das? Die Schwester hat im Gebet gebetet, kein Unglück in der Stadt. Das ist ein schweres Wort. Das ist ein schweres Wort. Und doch müssen wir sagen, unserem Gott läuft nichts durch die Hand, was nicht ohne sein Ja und sein Einverständnis läuft. Ja, nichts ist sinnlos in dieser Welt. Alles erfährt am Ziel seine letzte Antwort und Bedeutung. Und da behauptet eine große Christenheit, wenn das Geschöpf nicht gerettet werden will, kann Gott nichts machen. Ich sage ganz offen, wer so denkt, der mag nicht meinen, dass er die Schrift auf seine Seite hat. Ich sage es ganz deutlich. Und dass das mit biblischem Glauben zu tun hat. Wir müssen bei dem Beginn der Schöpfung erkennen, dass sie von Anfang an keine Ewigkeit besaß. Die Schöpfung besaß keine Ewigkeit. Ich habe mich gefreut, Konrad, bei dem Gebet, die Herrlichkeit der Schöpfung. Wie ist sie so wunderbar? Aber sie ist eine gefallene Schöpfung, liebe Geschwister. Und wenn die Schöpfung im gefallenen Zustand so eine Pracht und Vielfalt unseres Vaters im Himmel uns schenkt, wie viel mehr erst, wenn alles neu geworden ist, göttlich geworden ist, in die Unverweslichkeit, in die Unvergänglichkeit hineingestellt ist. Die Schöpfung besaß von Anfang an keine Ewigkeit, sondern durch die Sünde und der darauffolgende Tod wurde sie in die Vergänglichkeit hineingestellt. Römer 8, 20, wir haben es gestern Abend gelesen, denn die Schöpfung, das Erschaffene, Vergänglichkeit, der Vergänglichkeit unterworfen wurden, nicht mit Willen, es ist keiner gefragt worden, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat oder eingesperrt hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung, die Ktises, alles Erschaffene freigemacht und losgekettet wird von dem Fluch der Knechtschaft und der Vergänglichkeit, der Verwesung und des Todes und hineingelangt zu der Freiheit der Kinder Gottes. Liebe Geschwister, ich weiß gar nicht, ob wir das so einordnen können, was das bedeutet, ohne Ketten der Sünde mehr zu leben, in der Neuheit des Gottesgeistes ein neues Denken zu haben, nicht mehr die horizontale Ebene mit ihren tausendfältigen Bezauberungen und Versprechungen, sondern zu wissen, dass sein Wort und das, was wir mit Christus eigentlich vom Vater aus für eine Bestimmung haben, dass das alles weit, weit übertrifft, was wir denken und erkennen können. Alles Geschöpfliche ist der Zeit unterstellt und trägt den Stempel der Vergänglichkeit. Wir können in die Hand nehmen, was wir wollen. In ein paar Jahren ist alles alt geworden, verrostet und alt geworden, wertlos geworden. Und wir tun gut, wenn wir nicht von einer Enttäuschung in die andere rennen wollen, dass wir unsere Blickrichtung hin zu dem Unsichtbaren lenken und unsere Herzen mit den Zusagen seiner Verheißungen ausfüllen lassen. Bitte bedenken wir und bleiben bei den Schaubuden dieser Welt und den vielen Ablenkungen nicht stehen. Keines davon so groß, so leuchtend, so vergoldend es auch sein mag, besitzt Ewigkeit. Nichts davon hat bleibendes, ewiges, nie zu Ende gehendes Gottesleben. Das war die dritte Station. Die vierte Station, wir bleiben also bei der vierten Station hängen. Nicht, dass Sie denken, ich mache also hier den Abschluss, damit wir dazwischen auch noch etwas Luft haben, darüber nachzudenken, über sein Wort. Die vierte Station ist ein besonderer Schauplatz der Gottesoffenbarung. Einmal sehen wir die Schöpfung am tiefsten Punkt angelangt, wo alles Sünden- und Todeswesen in dem Gericht aller Gerichte eine vollständige Bezahlung und Tilgung erfährt. Nichts, aber auch gar nichts, bleibt als Restposten noch übrig. Ein Restposten von Sünde und Elend. Alles ist durch den Tod seines Sohnes am Kreuz ausgeglichen, verrechnet und durchgestrichen. Die Prozessakte von uns hat Christus mit ans Kreuz genagelt. Und dort lassen wir sie und holen wir sie nicht wieder zurück. Es gibt Geschwister, wir haben manchmal gebetet um bestimmte Sünden. Und nach einem halben Jahr kommt man wieder und bring dieselbe Angelegenheit wieder mit. Ich sagte, ich werde nie den Fehler machen und den Dreck vom Kreuz wieder herunternehmen. Das, was ausgesprochen genannt und bekannt ist, das bleibt dort hängen. Lassen wir es doch hängen, liebe Geschwister. Und dort, wo wir im Alltag Schwierigkeit haben mit unserem eigenen Ich, mit Anfechtungen, dann ist es wichtig, in diesem Moment zu sprechen, lieber Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in dieser Situation jetzt die Mächte dort festnagelst. Das ist wichtig, dass wir das auch tun. Gedanken, die wir nicht loswerden, dass wir sie dem übergeben, der sie in der Tat ans Kreuz genagelt hat und aber auch immer nagelt. Wir müssen da das auch aussprechen. Und dann lassen wir sie auch dort. Mein und ihre Sündenkartei, die ist gelöscht und niemand, weder Engel noch der Teufel, kann eine Rechtsforderung stellen. Er hat die Prozessakte der Anklage aus der Mitte des Schrankes, des Tresors herausgenommen. Willi, ist das wunderbar? Und hat sie dann an sein Kreuz mitgenommen. Ja, wunderbar. Nicht nur Willi seine. Meine und auch ihre. Und da kann kein Teufel und ein Engel noch eine Rechtsforderung stellen. Er, als das fleckenlose, fehlerlose Lamm, trug die Sünde des ganzen Kosmos hinweg. Und dann schauen wir hinein in das prophetische Wort und lesen einen fast nicht zu durchdenkenden Ausspruch in 1. Petrus 1, Vers 19. Dass wir errettet und erlöst wurden nicht mit Gold und Silber, was man bringen kann, was von uns aus gemacht werden kann, auch nicht von dem eitlen Wandel unserer Väter und Mütter, sondern wir sind losgekauft durch das fehlerlose, makellose Opfer eines unschuldigen Lammes, was geschlachtet ist, wann? Als Gott die Schöpfung gemacht hat und Adam gefallen war. Vor Grundlegung des Kosmos. Bitte bedenken wir einmal diese Aussage. Bevor also Gott überhaupt daran ging, einen Kosmos ins Dasein zu schaffen, da stand das Lamm bereit. Wieso das Lamm? Weil Gott gewusst hat, nicht nur gewusst, sondern er hat, wie hat Erich Sauer einmal gesagt, er hat die Sünde nicht gewollt. Das ist eine schwere Aussage. Nicht gewollt. Ja. Und damit war schon am Anfang schon klar, welchen Weg die Schöpfung nimmt. Über Sünde, über Abfall, Unverderben. Aber der Preis, der war festgelegt. Das Opfer wird alle Schuldscheine und Sündenrechnungen aushalten können. Die Statik dieser zukünftigen Schöpfung war genau bemessen. Ja, das Opfer, was vor Grundlegung der Schöpfung schon feststand, diesen Weg zu gehen. Das heißt also, dass bevor auch nur der kleinste Gegenstand und jede Lebensform von Gott seine Existenz bekam, er alles gewusst und geplant hat, dass der Weg der ganzen Schöpfung über Sünde, über Fall, über Gericht eine wunderbare Zielvollendung erfährt. Der Gottessohn wird Mensch und als solcher zum Opferlamm. Johannes schreibt es in Kapitel 1, 14, und das Wort, der Ausspruch Gottes, die energiegeladene Zusammenstellung seiner Aussprüche und Verheißungen, wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des einzig Gezeugten. Das war damals so. Vor 2000 Jahren gab es nur einen einzigen, der Sohn. Das war der einzig Gezeugte. Aber der Vater will ja nicht nur einen Sohn haben, sondern er will viele Söhne haben, dich und mich. Ja. Und jetzt erfährt dieses Wort eine 100.000-fältige Nachprägung, weil wir nicht nur als gerettete und armselige Sünder drüben ankommen, sondern, ich werde es dann noch einmal bestimmt herausstellen, dass damit viel mehr zusammengebunden ist. Sohnschaft. Er hielt nicht seine Gottessohnschaft gleich, einem Gott zu sein, wie einem Räuber. Wie ein Räuber hielt er dies nicht fest, sondern er entleerte sich seiner Göttlichkeit und machte sich zu nichts, nahm Sklavengestalt an in der Gleichheit des Menschen, auch in seiner äußeren Gestalt. Wie ein Mensch sich selbst erniedrigte er sich und machte sich klein und lernte den Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aus dieser Finsternistiefe holt der Vater seinen Sohn heraus und hat ihn hoch erhoben und hat ihm einen gewaltigen Namen gegeben. Einen Namen, der über alle Namen ist. Auf das in dem Namen sich jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass er Christus ist. Liebe Geschwister, in vielen Luther-Übersetzungen steht da, dass alle Knie sich beugen müssen. Das können Sie ruhig durchstreichen, weil es gar nicht im Text steht. Es steht nur die Tatsache da, dass sie es tun werden. Und sie werden es tun, und zwar, sie werden bekennen, ich habe es wohl hier schon mal gesagt, das ist das gleiche Wort wie in Matthäus 11, wo der Herr sagt, ich bekenne, ich huldige dir, ich preise dich, Vater, dass du dieses den den Weisen verborgen hast, den Unmündigen offenbart. Das ist das gleiche Wort. Ex homo legin. Ex aus innen heraus. Homo übereinstimmend, gleichlautend. Bekennen, sagen, sprechen. Aus dem Inneren des Herzens heraus werden sie es tun. Sie werden es nicht mit Zähneknirschen tun. Verstehen wir? Das hat Gott nicht nötig, etwas Gezwungenes zum Ziel zu bringen. Gott erreicht seine Heilsgeschichte, die Vollendung, nur über das Einverständnis des Ja des Geschöpfes, sonst nicht. Aber er hat uns, ich habe mal hier reingefragt, ist jemand hier, den Gott gezwungen hat auf diesen Glaubensweg? Die Liebe Gottes hat uns überwunden, hat uns überwunden. Hat uns überwunden. Das hat Gott nicht nötig zu zwingen. Und dieses Bekenntnis wird auch noch geschehen zur Ehre Gottes des Vaters. Jetzt bekommt eine Schöpfung Zeugungscharakter. Sie kann Vater sprechen, nicht nur Gott, sondern Vater sprechen. Demnach ist die Grundlage einer jeder Rettung aus dem Tod in das Leben das Kreuz Christi in seiner allumfassenden Bedeutung. Gott macht Frieden durch das Blut seines Sohnes am Kreuz und versöhnt damit das ganze Universum, Himmel und Erde. Wir haben uns gestern darüber schon Gedanken gemacht. Und jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung von dem fünften Kreis bis zum Schluss, weil wir dann heute Abend noch mal konkret darauf eingehen wollen. Nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erstling aus denen, die entschlafen sind. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht, jeder in seinem Abteil. Können wir das auch sagen? In seinem Abteil, in seiner Reihenfolge, in seiner Ordnung, in seiner Marschformation. Das ist ein militärischer Ausdruck. Da sind sie alle angetreten. Alle, wie bei der Armee, bei der Parade. Alle treten an. So. Und da ruft der Hauptmann, erste Reihe vortreten. Zweite Reihe vortreten. Ein jeder in seiner Marschformation. Es kommt an jeder dran, dass wir zu den Erstlingen gehören, liebe Geschwister, das ist und bleibt ein Wunder unseres Gottes. Wir werden es hier nie begreifen. Was wir eigentlich für Vorzüge gehabt haben müssen, dass Gott diese schäbigen, verbogenen, verwirrten und ja, verfaulten Nichtse herausstellt, aber das macht er deshalb, auf das sich vor ihm kein Fleisch rühmen kann. Deshalb holt er diesen letzten Rest heraus. Das hat wohl den Grund, dass wir ohne ihn kaum lebensfähig geworden wären. Er ist der Erstling, dann die, die des Christus sind, bei seiner Ankunft, seiner Gegenwart, dann der Abschluss, die Zielvollendung, wenn er das Königreich dem Gott, dem Vater zurückgeben wird, wenn er alle Herrschaft, Autorität, Gewalt, Macht aufgelöst haben wird, denn die Herrschaft des Christus wird nicht ewig sein, muss ich sagen. Die Herrschaft des Christus wird so lange gehen, bis sein Biss, Bund ausmalen, wie lange? Bis er alle Feinde unter dem Schemel seiner Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der, ja, da schreiben viele Übersetzungen, der vernichtet wird. Da merkt man mal, was da herübergetragen wird. Das steht so nicht da. Das steht so nicht da. Gott wird den letzten Feind nicht vernichten, wie die Politiker die Opposition vernichten und ausschalten muss. In den afrikanischen Ländern, da wird die Opposition niedergeknallt. Das muss Gott nicht machen. Die Opposition vernichten. Nein. Er verschlingt sie. Er verschlingt sie. Und ich muss an das Zeugnis denken in Jesaja 25, an jenem Tage, da werde ich den Tod verschlingen in Sieg hinein. In Sieg hinein. Und wie macht das Gott? Wie macht das Gott? Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal deutlich dargestellt habe, als der Pharao seine Priester gegen Mose aufbot, da kamen sie alle mit den Zauberstäben. Und die Zauberstäbe, die wurden alle zur Schlange. Da warf auch Mose seinen Stab hin und er wurde auch zur Schlange. Und jetzt geschieht etwas Unglaubliches. Jetzt verschlang die Schlange Mose alle übrigen Schlangen. Und Mose fasste die Schlange am Schwanz und sie wurde wieder zum Gottesstab. Das ist Golgatha. Das ist Golgatha. Auf Golgatha hat Gott alle Finsternis. Deshalb heißt es auch, er, wie Mose die Schlange erhöht hatte, so musste Christus am Kreuz erhöht werden. So musste Christus zur Schlange werden, zum Verursacher alles Bösen. Er, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und dort verschlang alles Böse in diesem Christus hinein zum Sieg. Zum Sieg. Da wird alles Böse, der Tod wird verschlungen in Sieg hinein. Das ist also das Wort in 1. Korinther 15. Eine Parallelität, Jesaja 25.
Auch der zweite Tod.
Ja. Es ist doch der letzte, der übrig geblieben ist. Es ist der letzte, der übrig geblieben ist. Ja. Wird verschlungen. So wie Finsternis vom Licht verschlungen wird, so ist in der Tat der Tod schon verschlungen worden auf Golgatha. Aber das hat, jetzt sehen wir das noch nicht untergeordnet. Aber in der Zielvollendung wird das so geschehen. Es ist an sich ein Geheimnis, wie Finsternis verschlungen wird. Jetzt gibt es doch neuerdings keine Lichtschalter, sondern so einen Timer. Ja, da kann man abends das Licht einstellen, je nachdem, wie man es wünscht. Und da merken wir, je mehr Licht im Zimmer kommt, heller wird's und die Dunkelheit wird so von dem Licht verschlungen. So ist das. Aber es geht nur eins auf Kosten des anderen, auch in unserem Leben. Wenn wir Licht hineinleuchten lassen, wird dunkles Finsternis vom Licht verschlungen. Wir können nicht gegen Finsternis kämpfen. Das ist also wichtig, dass das Licht seines Wortes in uns Finsternis verschlingt. Und wenn wir eine solche Freizeit hier haben, dann merken wir auf einmal, dass wir nach Stunden, nach Tagen merken, dass Dinge, die vordergründig uns belastet haben, ganz klein und bedeutungslos werden. Das hängt daran, dass die Energie seines Wortes, was Licht ist, die Finsternis um uns und manchmal in uns verschlingt. Er ist der Erstling, der Erste, der einzig Gezeugte vor aller Schöpfung. Und er ist von Gott, heute und jetzt, das Haupt des Leibes Christi. Er ist nicht der König. Und auch nicht unser Messias, sondern er ist das Haupt über seine Gemeinde gesetzt. Welcher ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang habe. Liebe Geschwister, kann das sein, ich frage manchmal hinein, dass Gott unser erbärmliches Leben, wir, die wir ganz armselige Gestalten sind, die auf der Erde herumlaufen, zu Gliedern dieses Christusleibes berufen hat, kann das sein, dass die Gnade Gottes, bevor wir waren, schon längst vor aller Zeit in Gottes Vorsatz und Liebesplan für uns eigentlich, der für uns bereitstand, kann das sein? Wenn ich an 2. Timotheus 1 denke, dass er uns berufen hat mit einem heiligen Ruf. Ich werde nicht müde, das zu betonen, er steht immer vor uns. Bevor wir kommen, kommt er. Er hat uns gerufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unserer Entscheidung, nicht nach wegen unserer Bekehrung, mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Leistungen, nicht nach unseren Fähigkeiten und Begabungen, sondern nach seinem Vorsatz, den er gefasst hat in seinem Sohn. nach seinem Vorsatz und der Gnade, die er in seinem Sohn gefasst hat, vor den Äonen. Liebe Geschwister, da hat noch niemand an uns gedacht, weder Vater und Mutter, keiner. Keiner hat an uns gedacht. Da hat Gott schon uns gesehen und hat für uns Gnade bereitgestellt. Unglaublich. Wenn uns der Blick hinein in die Herrlichkeit seiner Gottesgedanken in einer stillen Stunde einmal geschenkt wird, beginnen wir zu erahnen, dass wir selbst auch zusammen mit Christus nur Erstlinge sind, bestimmt und auserwählt, die Botschaft des Kreuzes den übrigen zuzuteilen. Denn Christus ist ja nicht nur das Haupt seiner Gemeinde, liebe Geschwister. Haupt, Erster für seine Gemeinde. Er ist ja auch in der Zielvollendung das Haupt des gesamten Weltenalls. Das heißt also, dass wir als Glieder jetzt organisch mit dem Christus zusammen verbunden sind. Für immer, für immer. Auch wenn wir am Sonntag wieder auseinandergehen, wir bleiben für immer zusammengebunden als Glieder und werden drüben uns wiedersehen. Liebe Geschwister, ich freue mich riesig auf diesen Tag. Riesig freue ich mich. Nicht nur mit Ihnen, sondern mit so vielen, mit denen wir den Glaubenskampf und Weg begangen sind. Aber Christus ist nicht nur unser Haupt, sondern auch das Haupt des ganzen Weltenalls. Das ganze Weltenall soll unter dem Haupte des Christus Platz finden. Das ist das Ziel Gottes. Das heißt also, die ganze Schöpfung, die aus Gott herausgetreten ist, wird lebensmäßig unter dem Haupt Platz finden. Liebe Geschwister, das ist ein Jauchzen. Ein Jubel löst es in meinem Herzen aus, dass Gott nicht nur mit mir zurechtkommt, sondern auch mit allen anderen. Epheser 1, und Gott hat in Christus über jedes Fürstentum, über die Ur- und Anfangsmächte gestellt, über jede Gewalt, über jede Vollmacht, über jede Art von Kraft und Energie und über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt werden mag, nicht allein in diesen Äonen, sondern auch in dem zukünftigen, und hat das All unter seinen Füßen unterstellt. Wer gehört zum All? Alles, mit Ausnahme des Vaters. Er hat das All unter seinen Füßen unterstellt und ihn zum Haupt über das All heute über seine Gemeinde gegeben. Die Gemeinde, welche da ist, sein Leib, die Fülle dessen, der das ganze All in allem zum Ziel führt. Das sind Aussagen, die kann von der Theologie, so oft sie auch drüber schreiben, nicht ungültig gemacht werden. Vielleicht sagt einer, das war also heute eine sehr theologische Predigt, vielleicht gar nicht so sehr vieles für uns, liebe Geschwister, Wesenszüge unseres Gottes und Vaters kennenzulernen und von seiner grenzenlosen Liebe überwältigt zu werden, ist besser als die Beschäftigung mit sich selbst und seinem ungekreuzigten Ich. Die zentrale Mitte alles Heilsgeschehens im Universum ist das Kreuz Jesu Christi. Wir haben es gestern gesagt, das ist der Dreh-, der Mittel- und Angelpunkt der ganzen Heilsgeschichte. Von da aus laufen die Rettungswege zuerst über die Gemeinde und dann mit seinem auserwählten Israel, dann über die Nationen bis hinein in die gesamte Schöpfung. Wer wagt es eigentlich, Leute herauszunehmen, wenn Gott am Anfang schon das als Vorsatz, als Ratschluss und Willensentschluss so fest verankert hat? Das bedeutet, dass Gott doch das nicht alles auf einmal tut, sondern in Etappen und vielen Stationen erreicht. Wer diese heilsgeschichtlichen Linien nicht erkennt, muss zwangsläufig alles durcheinander mengen. Das heißt, dass die Aussagen der Schrift unterschiedslos auf alle und alles angewandt werden. Man wünscht und will heute die Welt bekehren, weil Christus den Befehl dazu gegeben hat. Und zwar hinzugehen, um alle Nationen zu Jüngern zu machen. Aber dass das eine Anordnung ist für eine Heilszeit, die später kommt, wenn die Gemeinde vollendet ist, wenn Israel im 1000-Jahr-Reich neu geworden ist, das leuchtet den meisten nur schwer ein. Schon im hohen priesterlichen Gebet erfahren wir ja, dass der Sohn zum Vater nicht für die Rettung der Welt gebeten hat. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er das nicht gemacht? Sondern hat gebetet, Herr, ich bitte nur für die, die du mir gegeben hast. Ja, die du mir gegeben hast. Ganz genau. Auch erwähnt er das öfters, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe oder es werde ihm vom Vater gegeben. Dreimal musste er das sagen, als die große Volksmenge ihm nach wandelte. Und dann war es passiert, dann waren sie eingeschnappt. Dann hatten sie gemerkt, aha, die haben gemerkt, sie haben gedacht, sie wären die Akteure bei der Bekehrung. Nein, es kann niemand zu mir kommen. Als nach einem solchen Ausspruch einmal viele Nachfolger sich von ihm abwandten, da sprach er ja zu seinen Jüngern, was macht denn ihr jetzt? Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Ja, da sagt der Petrus, wohin wollen denn wir gehen? Wohin wollen wir gehen? Ich frage Sie mal, wohin wollen Sie gehen? Wenn Sie von der Gemeinde weglaufen, wohin wollen wir gehen? Wir haben keine andere Alternative, als mit dem Christus den Weg zu gehen. Sagt der Petrus ja, denn wir haben erkannt, du hast Worte, die Ewigkeit bedeuten, inmitten der Zeit. Wir haben erkannt, dass du der Messias bist. Ja, da sagt der Herr zu ihm, Petrus, bilde dir ja nichts ein. Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel, ja. Warum fällt es uns so schwer zu glauben, dass nicht wir, sondern dass er uns auserwählt hat und dass er das gemacht hat vor Grundlegung der Welt? Als die Juden der Predigt des Apostel Paulus widersprachen und die Botschaft lästerten, verkündigte er den Nationen diese Botschaft. Und je mehr Israel unter dem Gericht der Verstockung geriet, wurden auch die Zeichen und Wunder zurückgestellt. Paulus heilte zum Schluss nicht mehr, sondern ließ seine Mitarbeiter unter Krankheitsnot stehen. Ich sage es ganz offen, dass oft Dinge, die damals im Übergang gültig waren, dann zurücktraten. Soll ich auch mal sagen, auch das Wasser trat zurück. Das ist fast nicht abzunehmen. Wenn der Herr seinen Jüngern sagt, geht hin und taufet, und der Mann, der für die Gemeinde des Leibes Christi zuständig ist, von Gott den Auftrag bekommt, nicht zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Der Übergang war vieles noch gültig, aber dann wurde alles zurückgestellt. Dagegen wird also das Evangelium der Rettung, das Wort der Wahrheit bezeugt, gehört, geglaubt. Und der Heilige Geist drückt dann das Siegel für immer auf uns auf, als Eigentum für ihn. Als aber die aus den Nationen das hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet oder bestimmt waren. Gemeinde, die heute von Gott gewollt ist, ist eine Auswahl aus der Masse. Gott selbst trifft die Auswahl. Und wer den Blick nicht hat in die Vollendung, wird auch kein Ja zur Auserwählung finden können. Das hängt ursächlich zusammen. Auserwählung gibt es nur auf dem Hintergrund, dass Gott eine Gemeinde auserwählt hat, damit die übrigen auch zurechtkommen. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, nicht damit sie in den Himmel kommen, das steht hier nicht da, sondern damit sie dem Bilde des Christus gleichgestaltet werden. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die ruft er dann auch, wenn sie in die irdische Existenz hineinkommen, die ruft er dann mit einem heiligen Ruf heraus. Die er aber herausgerufen hat, die rechtfertigt er auch und die macht er auch herrlich. Und Paulus fragt, was wollen wir dazu sagen? Was wollen wir denn dazu sagen? Ist das ungerecht? Ist das etwa nicht in Ordnung, wenn er den einen ohne Ursache vor dem anderen vorzieht? Das kann doch Gott nicht machen. Doch, das kann Gott machen. Er sucht sich das Wertloseste und das Verkommenste heraus, Gestalten, die eigentlich gar zu nichts fähig sind, Gefäße, die eigentlich für den Müll bestimmt sind. Diese füllt er mit seiner Gnade und Herrlichkeit und Macht daraus ihm wohlgefällige Kunstwerke, liebe Geschwister, in seinen Augen. Wir sind sein Kunstwerk. In seinen Augen, in unseren Augen ein Tuschwerk. Der Töpfer hat die Vollmacht, er hat die Vollmacht, den einen Klumpen Lehm in seine Meisterhand zu nehmen und den anderen lässt er vorerst liegen. Der kommt eben später erst zur Bearbeitung. Wenn Gott sich in seinem Sohn heute seine Gemeinde herausruft und diese als Glieder an dem Leibe des Christus bestimmt hat, dann geht es ihm heute nicht um die Rettung der Welt, sondern einzig und allein um diese vor Grundlegung auserwählte Schar. Erst wenn diese vollendet ist und der ganze Christus mit seiner Gemeinde die Vollendung und Vervollständigung mit dem Christus als Einheit erreicht haben wird, öffnen sich die Heilstüren für Israel und der Völkerwelt, für die Schöpfung und das ganze Universum. Ich frage einmal, sagen Sie mal, erreicht Sie diese Botschaft noch? Werden Sie von dieser Botschaft noch erfasst? Fängt es in Ihren Herzen zu brennen an für diese Gottesgedanken, für diese Liebesziele Gottes zu leben? Werden wir von der Klarheit dieser Verheißungen und den Pulsschlag seiner Liebe erfüllt? Oder sind wir erstarrt und regungslos, dass niemand mitbekommt um uns herum, was wir glauben und leben? Der Herr leuchte mit seinem Lichtglanz seines Wortes in unser Leben hinein und mache uns, liebe Geschwister, zu Hoffnungsträgern einer sterbenden und dunklen Welt. Amen.
Meine beiden Brüder gucken auf mich, dann mache ich Schluss. Es wäre noch vieles zu sagen, wenn die Herzen angeregt sind. Ich habe an ein Lied von Karl Geier gedacht. Das heißt, es steht ein Kreuz auf Erden. Da kommt auf die vier Arme des Kreuzes zu sprechen. Ich will nicht alles lesen. Ich will nur das lesen von dem Arm, der in die Höhe zeigt. Da heißt es, ein Arm weist in die Höhe der Herrlichkeit hinauf. Wohin ein Mensch auch flöhe, dort endet jeder Lauf. Karl Geier war so kühn und hat gesagt, wenn jemand laufen will, lasst ihn nur laufen. Ist noch keiner weitergelaufen als bis auf den Friedhof. Wohin ein Mensch auch flöhe, dort endet jeder Lauf. Und dafür danken wir dir, lieber Vater im Himmel, dass wir dich kennen dürfen. Dich, den ewigen Gott, der immer war, der ist und immer sein wird. Wir neigen uns vor dir, wir beten dich an. Wir danken, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist auch zu uns gekommen bist. Erhalte uns in dir, erhalte uns in dem ganzen Reichtum deines Wortes und in dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Amen.